Guten Morgen, liebe Zuhörer zur Lebenshilfe. Begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der Reihe Lebenslinien, in der wir Sie an Lebensgeschichten teilhaben, die nur Gott so schreiben kann. Mein heutiger Gast ist Marion Mohr. Wir kennen uns von der Katechistenausbildung in Hochaltingen. Dort haben wir jetzt mehr als 2 Jahre zusammen die Schul- und auch die Kirchenbank miteinander gedrückt. Marion war magersüchtig und wie es der Titel der Sendung ausdrückt, zum Tod geweiht. Doch Gott hat sie gesucht und Marion Mohr hat sich finden lassen. Eigentlich war Marion Mohr austherapiert. Sie wog 43 Kilo bei 1,70 Meter. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, so hat es ein Arzt ausgedrückt. Und dazu noch der Kommentar, wenn Sie so weitermachen, sind Sie in einem Jahr auf dem Friedhof. Heute sitzt sie mir strahlend gegenüber, wohlgenährt, verheiratet, Mutter von 4 Kindern, alle wohl auf. Und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Münchner Radio Horeb Studio aus Rheinstetten. Das liegt südwestlich von Karlsruhe, ist sie hier angereist. Guten Morgen, schön, dass du da bist, Marion.
Guten Morgen, liebe Sabine. Ich freue mich auch, dass Gott die Idee gehabt hat, mich hier einzuladen. Und ich freue mich, dieses Zeugnis zu geben. Ich möchte dieses Zeugnis wirklich aus Liebe und großer Dankbarkeit zu Jesus und auch Mariens geben, da sie mir sehr nahe auf meinem Weg gekommen sind. Danke möchte ich aber auch alle liebe Menschen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben. Ich freue mich, dass ich für Jesus heute Zeugnis geben kann. Ich danke ihm von ganzem Herzen.
Ja, und wenn wir von Zeugnis sprechen, wir als Christen, dann heißt es, wir sind Zeuge vom Wirken Gottes. Es ist kein Gott, wie man manchmal denkt, der im Himmel hinter einer Wolke sitzt oder ein Gott, der eine Polizistenmütze aufhat und grimmig herunterschaut, ob wir alles richtig machen, sondern gerade du, Marion, hast Gott auch kennengelernt als einen Begleiter, als einen Wegbereiter, als jemanden, der auf krummen Wegen gerade geschrieben hat. Es ging dir nicht immer so gut wie heute. Du warst schwerst magersüchtig. Beschreib doch kurz, was ist es, eine Magersucht? Wie macht sich die bemerkbar? Wie hat sich die bei dir bemerkbar gemacht?
Also Magersucht ist eine Sucht, in die man hineinrutschen kann. So war es zumindest bei mir, wenn man abnehmen möchte, sprich schlanker werden. Ich selber wollte eigentlich nur 2 oder 3 Kilo abnehmen, weil ich mir halt einfach, meine Figur hat sich verändert, mein Zustand, also es hat mir, ich habe mir einfach nicht mehr gefallen, ja. Und dann kam noch ein Satz hinzu von jemandem, der mich sehr betroffen gemacht hat. Ich konnte nicht mehr erwachsen werden. Ich habe mein Frausein abgelehnt. Es beginnt dann eine Selbstdynamik, eine Selbstablehnung, Selbstmissachtung, eine ganz falsche Wahrnehmung. Das ist ein Magersucht, ist ein Zustand, den man nachher nicht mehr realistisch denken kann. Und es ist so eine Begehrlichkeit, noch schlanker zu werden. Aber eines wollte ich nicht. Ich wollte nicht magersüchtig werden. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich nur abnehmen. Aber dieses Abnehmen nach einem Idol zu streben, kann eine ganz gefährliche Sache werden.
Wie alt warst du damals?
Ich war so circa, als ich das selber so bemerkt habe, vielleicht so 17, 18, ich habe im Leben, was durch die Magersucht bei mir entstanden ist, ich habe schon einige Lüge, wo ich nicht mehr so bewusst weiß. Aber es war so 17, 18 Jahre war ich alt.
Mhm. Und genau, das ist ja die Zeit, wo der Körper dann auch rundlicher wird. Das beginnt ja bei manchen Mädchen auch schon so mit 14, 15 Jahren, 16 Jahren, dass so die weiblichen Rundungen kommt. Und wenn man dann nach Mädchen schaut, die immer noch sowas Schlaksiges haben, dann kommt man schon schnell da hinein, dass man sagt, ich bin nicht richtig. Und wie bist du dann da hineingeraten, so sehr abzumagern? Weil du hast mir erzählt im Vorfeld, dein wenigstes Gewicht, das waren 43 Kilo.
Ja, also als ich angefangen habe, weniger zu essen, habe ich so 53 bis 55 Kilo. Das war eigentlich immer so mein Gewicht. Aber ich habe dann auch eine sitzende Tätigkeit beruflich gehabt. Und dann hat ein aus meinem Bekanntenkreis hat dann ein Mann zu mir gesagt, du, jetzt wirst du aber ein bisschen dicklich, dein Po ist ja schon etwas dick. Dieser Satz hat in mir sowas ausgelöst, dass ich mich immer mehr kritisch betrachtet habe. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich wollte wirklich nur 2-3 Kilo abnehmen. Aber plötzlich kam da ein Gefühl in mich hinein. Ein Gefühl, ich fühlte mich auf einmal plötzlich richtig dick, manchmal sogar richtig fett. Und was noch hinzukam, ich fühlte mich auf dieser Welt einfach zu viel. Das war ein ständiges Gefühl, ständig das Gefühl zu haben, überall wo ich war, ich gehöre da nicht hin. Und mich trieb es sehr, sehr große Sehnsucht, aber von Menschen konnte die nicht gestillt werden. Kein Mensch konnte diese Sehnsucht in mir stillen. Dieses Gefühl, elefantendick zu sein, und was ganz, ganz schrecklich war, ich saß im Spiegel auch so. Also meine Wahrnehmung hat auf einmal nicht mehr gestimmt. Ich habe mich sogar fett gesehen, fett. Und das war damals wirklich totale Realität für mich. Und dann begann wirklich diese Selbstablehnung. Ich konnte mich jetzt immer weniger lieben als jemals zuvor. Es war wirklich ein ganz, ganz schrecklicher Zustand. Diesen Zustand, der war in mir geborgen und hat keiner von außen mitbekommen. Es war eine Getriebenheit von Gedanken abzunehmen, zu hungern, egal um welchen Preis. Aber die Gefahr konnte ich damals immer noch nicht erkennen, dass ich da in was reinrutsche. Ich habe immer gedacht, ich habe alles im Griff. Ich hatte auch gar keinen Zugang zu diesem Gefühle mehr, zu dieser Realität. Die habe ich total verloren. In meinem Kopf war eigentlich nur der Wille, dünn zu sein. Das war eigentlich so mein ganzer Gedanke. Und was dann so geschah, ist, ich habe sehr wenig gegessen und da war so wie eine Macht. Also da war Macht, da war was in mir, wo ich Macht über mich habe. Das war was ganz Komisches. Und begonnen hat es dann, dass ich eigentlich nicht mehr richtig gegessen habe. Alles, was ich gegessen habe, war immer nur halbe Sache. Also immer nur ein halbes Brötchen oder ein halbes Brot. So hat sich das hineingeschlichen. Ja, eigentlich war es was ganz Schreckliches. Im Nachhinein ganz schrecklich.
Magersucht, zum Tod geweiht, von Gott gesucht und gefunden. Marion Mohr ist mein Gast hier in den Lebenslinien auf Radio Horeb. Sie erzählt ihre Liebesgeschichte, ihren Weg mit Gott, wie er sie gesucht hat, gefunden hat und auf den Weg der Heilung gebracht hat. Wir haben jetzt gerade gehört, wie es begann. Das gehört ja zum Krankheitsbild dazu, dass sich betroffene Mädchen, die in diese Sucht geraten, einfach ein falsches Bild von sich selber haben, egal was sie im Gegenüber sehen, ihr Spiegelbild. Sie haben immer das Gefühl, zu dick zu sein. Der Blick ist einfach komplett geschädigt, könnte man sagen. Nur, dass wir noch das ein bisschen einordnen können. Wie war denn deine Lebenssituation damals, Marion?
Meine Lebenssituation? Ich bin in einer christlichen Familie geboren, habe einen Bruder, der 10 Monate älter ist, einen Bruder 3 Jahre jünger wie ich. Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich war auch ein ganz normales Kind, fröhliches Kind, war auch noch ein normaler Jugendlicher, aber damals schon eine tiefe, tiefe Sehnsucht im Herzen. Und immer dieses Gefühl, ich bin zu viel. Aber dieses Gefühl, wie ich vorhin schon erwähnt, dieses Gefühl habe ich niemandem erzählt. Es war einfach immer nur mein ständiger Begleiter. Ich rutschte auch immer in Dreierfreundschaften rein und ich war immer so in der Mitte. Jeder hat so an mir rumgezogen. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich eigentlich nie. Obwohl von meinem Umfeld her hätte ich mich wohlfühlen können. Ja. Ja, nach der Schule hatte ich dann eine Ausbildung gemacht zur Bäckerei, Konditorei, Fachverkäuferin und später wurde ich Angestellte. Was mir in dieser ganzen Zeit immer trotzdem sehr so gut getan hat, waren meine gläubige Omas. Ich habe sehr gläubige Omas und die waren immer so, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt.
Und gehört eigentlich zu dem Krankheitsbild auch dazu, dass du dich vielleicht vor Lebensmitteln auch geekelt hast? Also wenn du Bäckerei-Fachverkäuferin, Konditorei-Fachverkäuferin warst, ach, der Kuchen und das Brot, das duftet ja alles so lecker. Da hat man doch Hunger, oder?
Ja, da hat man Hunger. Und damals, als ich das in der Lehre war, habe ich auch noch ganz normal gegessen. Also da war überhaupt noch nichts von Magersucht zu spüren.
Da warst du wahrscheinlich so 16 Jahre alt.
Genau, da war überhaupt noch nichts.
Marion Mohr und ich, wir kennen uns von der Katechistenausbildung und da bin ich auch auf die Idee gekommen, dass sie unbedingt ihre Geschichte erleben muss, denn es ist so, die Zahlen sagen, dass jedes fünfte Kind im Alter zwischen 11 und 17 Jahren Symptome einer Essstörung aufweist. Und nicht wenige davon haben Magersucht. Und das heißt von den Betroffenen, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Zahlen, die sind wirklich furchtbar. Betroffene, die an Magersucht erkranken, mehr als 15% werden, also sterben an der Krankheit. Marion Mohr hat es geschafft. Sie wurde geheilt, aber sie hat es geschafft, weil eine Ordensfrau sich ihr zugewandt hat. Eigentlich war sie austherapiert. Jetzt eben, wir sind dabei, die Lebensgeschichte zu erzählen, wie sie da hineingeraten ist. Mit 17, 18 Jahren fing es an. Du hast eben schon angedeutet, dass es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm war, dass es ein Zustand war in deinem Inneren, den man mit einer tiefsten Dunkelheit vergleichen kann. Wie beschreib doch noch einmal so deine inneren Zustände, damit wir uns auch reinversetzen können, wenn wir Menschen kennen, die an Magersucht erkrankt sind, wo wir das Gefühl haben, an deren Seele kommen wir einfach nicht heran.
Nein, man kommt nicht heran, weil man als Betroffene kann man das den Menschen gar nicht zeigen. Das ist was ganz Eigenartiges. Eigentlich möchte man es ihnen zeigen, aber man kann es gar nicht. Da ist man ist wie selber in sich gefangen. Also für mich war es, im Nachhinein war es für mich wie Hölle. Es fühlt sich ganz kalt an, eigentlich schrecklich einsam. Es ist so eine Getriebenheit in einem. Hinzu kommen so viele Ängste, so viele Einsamkeit. Obwohl ich immer Menschen um mich gehabt habe, war ich einsam. Ich war immer einsam. Ich hatte keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen mehr. Und was wirklich schlimm war, ich mich berührte, was mich persönlich angeht, berührte mich nichts mehr. Ich fühlte für mich keine Traurigkeit. Ich fühlte für mich keine Freude. Ich fühlte für mich keine Sorge. Ich habe keine nichts mehr, mich hat nichts mehr berührt und das ist eigentlich es fühlt sich an wie Hölle. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin in einer Wüste, in einer trockenen, wirklich ganz trockenen Wüste. Eigentlich Wahrnehmungstod, für mich war es Wahrnehmungstod. Ich war eine Marionette, wie eine benutzte Marionette, so habe ich mich gefühlt. Ja, und der Körper, der Leib, er hungert, so auch die Seele. Ich sage ja, so viele Sehnsüchte, es waren so viele Sehnsüchte, aber ich konnte keine einzige Sehnsucht benennen. Sie hatte keinen Namen. Und was man sich so gar nicht vorstellen kann, ist, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass ich da jemals wieder rauskomme. Für mich war es einfach so eine Auswegslosigkeit. Ich hatte Gefühl, ein ewiger Zustand. Ich habe gedacht, mein Leben wird in diesem ewigen Zustand. So wird mein Leben verlaufen. Also Traurigkeit war wirklich mein ständiger Begleiter.
Und wie lange hielt dieser Zustand an? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre?
Dieser Zustand hielt fast 7 Jahre an. Fast 7 Jahre. Dieser Zustand hielt so lange an. Ich habe dann, als mein erstes Kind kam, dann habe ich endlich mal wieder ein bisschen fühlen können. Mein erstes Kind, ja. Da wurde wieder was lebendig in mir. Aber was ich noch zu dem anderen Zustand sagen wollte, man fühlt sich wirklich so, so dick und fett. Das ist wirklich so, das kann man gar nicht beschreiben. Und es ist wirklich, diese Wahrnehmung ist da, sie ist einfach da. Also im Nachhinein weiß ich auch, Gott hat mich getragen durch alles Dunkle, durch die ganze Wüstennot.
Und trotz Magersucht war es möglich, obwohl sie so dann abgemagert waren unter 50 Kilo wogen. War es Ihnen möglich, ein Kind auszutragen?
Ja, es war möglich, aber es war nur möglich unter ganz schweren Umständen. Ich musste jeden Tag zum Arzt gehen, hatte Infusionen bekommen, jeden Tag. Da ich nur bis zur 38. Woche, ich hatte nur 4 Kilo zugenommen, musste dann, auch dieses Kind wollte eigentlich gar nicht halten. Also es war immer so, dass man nicht gewusst hat, wie die Schwangerschaft, wie sie ausgeht. Und ich war dann auch im Krankenhaus gelegen 4 Wochen lang, durfte dann auch gar nicht mehr aufstehen. Und wie gesagt, ich habe dann unseren Sohn geboren am Ostersonntag. Es war wirklich für mich Ostersonntag wie neues Leben. Und er war gesund. Es war eine Kaiserschnittgeburt, ganz gefährlich auch für mich, weil ich eigentlich keine Vollnarkose hätte bekommen dürfen. Aber es ging nicht anders. Also ich war auch da wieder sehr in Gefahr. Und nach diesem Kind wollte ich eigentlich keine Kinder mehr. Eigentlich diese Geburt war ein Albtraum. Und trotzdem war dieser Sohn mein ganzes Glück damals. Es war wie so ein Strohhalm für mich.
Ich denke auch an die Angehörigen, Marion Mohr. Die haben doch bestimmt gesagt, Marion, du musst essen, seh zu, mach, tu, auch der Ehemann.
Ja, aber wenn man magersüchtig ist, dann hat man Tricks drauf. Man meint, man hat Sinn. Man meint, die Angehörige merke es nicht. Da redet man dann, ja, ich habe doch schon gegessen und ich kann jetzt nicht. Und dabei wissen die Angehörige ganz genau, was ist. Aber die Angehörige kommen nicht an einem dran. Also bei mir kamen die Angehörige nicht dran. Ich weiß heute, es war eine große Sorge für meine Eltern, für mein ganzes Umfeld. Und auch, ich muss meinem Mann auch danken, er hat mich mit 23 geheiratet. Und ich war da sehr krank mit 23. Und das muss ich sagen, er war sehr mutig. Er hat eine kranke Frau geheiratet und das Umfeld war nicht so begeistert, ja, so eine kranke Frau zu heiraten. Also mein Mann hat voll auf Sand gebaut. Also man hat gedacht, er baut voll auf Sand. Aber dort danke ich ihm ganz arg. Er hat an mich geglaubt.
Mhm. Ja. Genau, das war 1986.
Genau.
Das heißt, ihr habt auch die silberne Hochzeit schon längst hinter euch gelassen. Mhm.
Ja, also da bin ich auch ganz arg dankbar. Wir haben sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen, aber trotz allem nach jedem Falle wieder aufstehen. Ich glaube auch, dass diese Magersucht, dass ich auch zur Heilung hat schon dazu gedient, dass mein Mann trotzdem immer zu mir gestanden ist. Ich habe mal zur Schwester benannt, ich sage, er ist mein Fels in der Brandung. Also er war immer da für mich, das muss ich schon sagen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass er an mich geglaubt hat.
Schwester Bernades, das ist die Ordensfrau, zu der Sie gekommen sind, die mit zur großen Wende beigetragen hat, als Sie eigentlich austherapiert waren, als Sie noch mal beim Arzt waren, der Ihnen dann gesagt hat, wenn Sie so weitermachen, Frau Mohr, dann wird Ihre Krankheit tödlich verlaufen, dann können wir irgendwann einfach nichts mehr für Sie tun. Doch dem voraus gingen auch Klinikaufenthalte. Beschreiben Sie uns, weil Menschen stecken Hoffnung in Klinikaufenthalte, sie stecken Hoffnung in Therapien. Wobei haben Sie ihnen geholfen? Wo waren aber auch die Grenzen?
Die Therapie war in dem Fall schon sehr gut, weil man hat ja auch so Verhaltenstherapie, ich hatte damals Maltherapie. In der Maltherapie kam heraus, dass ich ganz dunkle Bilder am Anfang gemalt hatte. Und es hat, mir wurde dann schon gesagt, das ist mein seelischer Zustand. Einmal habe ich zum Beispiel ein Tier formen müssen, ich weiß nicht, ich habe einen Igel geformt. Und dieser Igel waren, manche Stacheln waren so zerbrochen. Und die Therapeutin hat damals zu mir gesagt, warum sind manche zerbrochen? Ich konnte ganz klar definieren, sobald mir jemand nah zu nahe kommt, breche diese Stacheln. Also es hat mich schon in mein Inneres, also hat sich schon was bewegt. Aber diesen Esszustand zu ändern und diese Gefühle und diese Einsamkeit, die konnte trotz allem, waren sie da. Auch dieses Gefühl, einfach fett zu sein, das hat nie aufgehört, das war einfach immer da. Also Klinikaufenthalte, glaube ich, sind schon wichtig, wenn man so in einem Zustand ist, wo der Arzt das für befürwortet, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ich bin dann auch die erste Klinik, habe ich 4 Kilo zugenommen, habe es aber gleich wieder abgenommen, als ich zu Hause war. In dieser Klinik hat man die Magersucht nicht richtig behandelt, also man hat es auch nicht richtig erkannt. In der zweiten Klinik, wo ich war, da war ich sogar eingesperrt. Auch da hat man mich sogar, also auf 63 Kilo hochgemästet.
Oh, das ist ja viel.
63 Kilo, das war für mich, das war so ein Albtraum. Und kaum war ich zu Hause, waren diese Kilos alle ganz schnell wieder weg.
Kann man sagen, das Hirn musste da auch nachkommen, sich so zu sehen?
Es war ganz schrecklich. Das war furchtbar. Also ich konnte mich im Spiegel, als ich mich selber im Spiegel angeschaut habe, habe ich gedacht, das bin immer ich. Die Leute haben gesagt, Mai, siehst du gut aus, haben die Leute gesagt. Die waren begeistert von mir, aber ich war nicht begeistert. Ich konnte diesen Zustand nicht aushalten. Ja, und so schnell kann man, also ganz schnell habe ich sie wieder verloren.
Genau, das ist so bei manchen Menschen, so schnell wie sie die Kilos zunehmen, können sie sie auch wieder abnehmen. Die haben eher Probleme tatsächlich, dass das, was angenährt wurde, dass der Körper das hält. Ne?
Ich glaube auch, dass 63 Kilo auch gar nicht zu mir passen würde. So, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe, mein Gewicht war 55, 63, das war einfach, da hat man mich einfach gemästet, einfach nur gemästet. Das war die Art von Therapie. Also auch, eigentlich war es auch wieder die falsche Klinik. Also zumindest für mich war es die falsche Klinik.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, und dann habe ich ja, dann war die Heirat ja dazwischen, ja. Und nach dem ersten Kind kam dann das zweite Kind. Das war auch wieder so, ich war so glücklich, da ich ja gesagt habe, ich möchte nach dem ersten Kind kein Kind mehr. Nach genau 2 Jahren kam unser zweiter Sohn zur Welt. Da ging mir es dann schon etwas besser, aber ich war halt immer einfach noch krank. Ich war wirklich noch krank. Und ich habe den Kindern zwar schon alles, das, was ich geben konnte, gegeben. Und trotzdem weiß ich, eigentlich war in meinem Kopf ganz viel dünn sein, abnehmen, mager sein, dick sein. Das hat sehr viel trotz allem so mein Leben beinhaltet, trotz dieser Kinder. Also ich bin heute dankbar, wie sich die Kinder entwickelt haben und denke, Herr, du weißt es, ich konnte damals das geben, was ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Aber im Nachhinein tut mir es sehr, sehr leid, wo ich denke, ja, ich habe viel verpasst. Und das tut mir im Nachhinein leid, weil ich denke, aber man weiß ja, wenn man so in dieser Krankheit steckt, kann man gar nicht anders. Das ist einfach ein Zustand, der geht, man kommt da selber nicht raus.
Die Krankheit, die Magersucht, zum Tod geweiht, von Gott gesucht, gefunden. Wir erzählen Ihnen die Liebesgeschichte Gottes mit Marion Mohr in unseren Lebenslinien. Marion Mohr war magersüchtig im Alter von 17, 18 Jahren, hatte sie das Gefühl, sie muss mal eine Diät machen, weil sich da kleine Pölsterchen am Körper angesetzt hatten und daraus hat sich eine Suchterkrankung entwickelt. Hinabgemagert bis zu 43 Kilogramm und das bei einer Größe von 1,70 Meter. Sie war schon sehr, sehr schmal und Ärzte haben ihr wirklich gesagt, sie muss etwas ändern. Die Änderung, es gab dann eine Wende. Wie begann denn dieser Weg der Wende? Wie begann dann der Weg der Heilung?
Die Wende begann. Ich hatte eine ganz liebe Freundin. Leider ist sie letztes Jahr sehr früh verstorben. Diese Freundin, das war die erste Freundin, also der erste Mensch, dem ich mich ganz preisgegeben habe. Es war eine sehr gläubige Freundin. Also sie war sehr im Glaube gestanden, ging regelmäßig zur Schwester Bernadis ins Herz-Jesus-Stift.
Wo ist das?
Herz-Jesus-Stift war in Karlsruhe damals. Heute, Schwester Bernadis ging dann auch in die Ukraine. Damals war es aber das Herz-Jesus-Stift in Karlsruhe. Da hat sie zusammen mit dem Pater Martin gewirkt. Ja, die Birgit war die allererste Person, der ich nichts zurückgehalten hat, nichts verschwiegen habe. Ich wusste, also ich im Nachhinein weiß ich, dass Gott immer durch Menschen spricht, immer. Und ich weiß auch, die Birgit hat viel für mich gebetet. Und ich bin sicher, sie hat mich damals schon Schwester Bernadis anempfohlen. sie hat mich immer ins Herzliche eingeladen. Ich wollte einfach nicht. Ich wollte von Gott gar nichts wissen, gar nichts wissen. Und da ich aber vorher vom Frauenarzt so eine Diagnose mal bekommen hatte, so im Unterleib, also man hat gedacht, da ist was, was nicht in Ordnung ist, ja. Aber Gott sei Dank, der Befund war im Nachhinein gut. Aber durch diese viele schreckliche Ängste kam ich der Birgit immer näher. Und dann hat die Birgit mich immer wieder eingeladen. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, eines Tages war ich dann so neugierig. Ich wollte nur zwei Fragen von der Schwester Bernadis wissen, weil ich hatte mit Gott nämlich ganz schön rebelliert. Ich wollte von Gott ganz, überhaupt nichts wissen. Ich habe ganz falsches Gottesbild gehabt. Ich habe immer gedacht, Gott, warum strafst du mich so? Das war damals mein Gottesbild. Und habe gedacht, Gott liebt alle, nur mich nicht. Und dann bin ich mit der Birgit ins Herz-Jesus-Stift gekommen und dann ist was passiert. Da habe ich gedacht, ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Als ich der Schwester Bernadis begegnet bin und sie mich zum ersten Mal angeschaut hat, habe ich genau gespürt, sie sieht alles. Ich habe genau gewusst, sie sieht einen ganzen Zustand. Die Schwester Bernadis hat dann auch zu ihrer Schwestern gesagt, betet für sie, sie ist todkrank. Das war mein damaliger Zustand, als ich die erste Begegnung hatte mit dem Glauben.
Vielleicht, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann. Damals waren Sie 34 Jahre alt und der Zustand der Magersucht, Therapie, Hochzeit, die Kinder und immer wieder das Bangen, das dauerte dann schon so um die 15 Jahre an.
Ja, ja. Als ich zur Schwester Bernadis komme, glaube ich, dass meine Magersucht an einem Tiefpunkt war. Ja, ich war an einem Tiefpunkt. Ich war schwach. Durch dieses viele Hungern, der Körper ist ausgelaugt. Ich hatte auch dann schon zwischendurch Nierenkolik gehabt, Gürtelrose gehabt. Es waren Zustände, wo ich gemerkt habe, ich werde schwach. Also ich habe keine Kraft mehr. Meine Kraft war einfach.
Auch der Körper, der hat doch dann Ausfallerscheinungen. Die Haare einfach, ja, die Nägel, einfach die Haut.
Ja, ich hatte damals ganz, 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 sehr, ganz trockene Haut und ganz dünne Haare. Ja, der Körper war einfach ganz ausgetrocknet. Der Körper war wie ausgemerzelt so. Ja, er war einfach. Und wie gesagt, die Kraft hat mir einfach gefehlt. Ich bin auch manchmal umgefallen. Einfach so, ja. Es war ein Zustand eigentlich. So, ich kann es ausdrücken, wie der Arzt es gesagt hat, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So ein Zustand war das eigentlich. Ja.
Und dann begann ihr Liebesweg mit Jesu.
Ja, der war ganz so. Ich hatte Schwester Bernadis zwei Fragen gestellt. Ich wollte nur zwei Fragen von ihr wissen. Und die eine Frage war, werde ich gesund und bekomme ich noch ein Kind? Weil ich hatte so ein Kinderwunsch. Ich hatte noch so einen Kinderwunsch. Und die Schwester Bernadis antwortete beide Fragen mit ja. Was dann geschehe, ist, ich weiß es bis heute nicht, wie das geht. Es spricht eigentlich gegen mein Naturell. Aber ich habe weder gefragt, wann, wie und wo. Ich habe sofort geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, das ist die Wahrheit. Und da habe ich gemerkt, da war eine andere Kraft in mir. Und was auch wirklich, was ich bezeugen kann, das fürbittende Gebet hat eine ganz unglaublich geheime Kraft.
Fürbittendes Gebet ist auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir immer wieder die Knie beugen für Menschen und für sie beten und für sie bitten. An ihnen können wir jetzt sehen, dass kein Gebet unerhört bleibt. Welch ein Wunder, Magersucht zum Tod geweiht, von Gott gesucht und gefunden. Marion Mohr ist mein Gast. Wir werden gleich weiterreden hier in der Lebenshilfe, nämlich wie sie essen gelernt hat und wie Gott sie dann auf dem Weg der Heilung geführt hat. Wie Marion Mohr liebevoll ins Leben geleitet hat. Sie ist mein Gast. Wir kennen uns aus dem Katechistenkurs in Hochaltingen und ich wollte sie Ihnen einfach mit ihrer Geschichte auch vorstellen, eine Geschichte, die Mut macht. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Leben mit Gott und eine Liebesgeschichte, ganz eigene Geschichte, die Gott mit meinem Gast Marion Mohr geschrieben hat. Die erzählen wir Ihnen heute, denn Marion Mohr war magersüchtig, wie sie selber sagt, dem Tode geweiht, durch ihre Magersucht austherapiert und völlig am Boden. Traf sie nach ungefähr 14, 15 Jahren schwerster Erkrankung. Sie hat zwar auch zwischendurch geheiratet, hatte richtig, richtig gute Momente, die Geburt von 2 Kindern. Doch dennoch war sie, wenn sie heute zurückschaut, kann sie sagen, Gott hat mich gesucht und Gott hat mich auch gefunden. Und wie ein Arzt ihr auch gesagt hat, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also in einem ganz schlechten Zustand kam Marion Mohr, geführt durch ihre Freundin, zur Schwester Bernades, eine Ordensfrau, die im Herz-Jesu-Stift in Karlsruhe damals wirkte. Und dann begann ihr Liebesweg, wie sie selber sagt, Marion, dann begann dein Liebesweg mit Gott. Wir kennen uns aus dem Katechistenkurs, Marion Mohr und ich. Wir haben dort 2,5 Jahre zusammen gelernt, gebetet, gegessen, sind uns immer mal wieder auf dem Gang über den Weg gelaufen. Jetzt ist sie hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio und ich freue mich und wie ich eben schon mal kurz auch angedeutet habe, wohlgenährt, strahlend und inzwischen Mutter von sogar 4 Kindern. Also die 2 Kernfragen an Schwester Bernades damals waren, werde ich gesund und bekomme ich noch ein Kind? Wie lange ist das jetzt her?
21 oder 22 Jahre. Ja, ich hatte keine Zweifel, da hatte ich wirklich keine Zweifel. Durch Schwester Bernades, ich danke auch ganz arg. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde ohne Schwester Bernades heute nicht mehr leben, weil sie hat mir die Tür geöffnet, eine Tür zum Leben, so wie auch der Pater Martin, der auch damals sehr viel für mich gebetet hat. Und ich kam dann in regelmäßige regelmäßige Gespräche hatte ich bei ihr und immer verwies sie mich auf Jesus. Immer wieder, es waren immer wieder Heilsworte von Jesus. Sie machte mir immer wieder Mut. Und sie hatte auch sehr viele Gruppen im Herz-Jesus-Stift gegründet. Zum Beispiel, da gibt es eine Skivias-Gruppe, in der ich heute noch bin, eine Timor-Gruppe, die ganz wichtig für mich ist, die bis heute besteht. Mit dieser Timor-Gruppe bin ich schon durch sehr, sehr viele Höhe und Tiefe gegangen. Dann gibt es noch eine Columba-Gruppe. Es gibt ein Menge-Innetz, das ist was ganz Tolles. Also, und in all diese Gruppen hat mich die Schwester Bernades hinein. Ich hatte sie vorher alle nicht gekannt. Es war also ihre Idee oder Gottes Idee, dass ich da und sehr viele Freundschaften, sehr viele geistige Verbindungen. Und was auch sehr gut war, jeden Mittwochabend war immer wieder Gebetsabend mit Heilungsgebete. Da gab es Gebetsteam, die haben über einem gebetet. Auch wenn es mir damals am Anfang körperlich nicht viel besser ging, ging es mir psychisch einfach, da ging was besser. Mhm. Das war wie ein kleines Baby, wo eigentlich anfängt zu laufen. Und ich kann immer nur sagen, fürbindendes Gebet hat wirklich eine ganz geheime Kraft. Und einer trage wirklich des anderen Last. Das ist so. Ich bin sicher, die viele liebe Menschen im Herz-Jesus-Stift haben viel für mich geopfert und getragen.
Und wenn wir jetzt so hören, fürbittendes Gebet, und ich höre das so oft, ja, ich kann ja gar nicht beten. Ah, Sabine, du kannst, oder Frau Böhler, Sie können ja so schön beten. Oder das hat man dir, Marion, bestimmt auch schon gesagt. Ah, du kannst so schön beten und ich kann gar nicht so beten. Aber beim fürbittenden Gebet, da kommt es wirklich aufs Herz an. Und dass man Gott die tiefsten Anliegen des Herzens bringt. Und das war den Menschen, die dich dann umgeben haben, deren tiefstes Anliegen, dass du gesund wirst. Eine Mutter von zwei Kindern, die sie gerade kennenlernen, abgemagert. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich es gut aufgeschrieben habe, warst du damals 46 Kilo gewogen bei 1,70 Meter. Ich glaube, heute wiegst du so 10 Kilo mehr.
So 55,
Ist eine gut genährte, schlanke Frau. Der Arzt hat dir ja damals prophezeit, dass sie nicht mehr lange leben würden, wenn sie ihr Essverhalten auch nicht ändern. Also das eine war jetzt die geistliche Nahrung, die geistseelische Nahrung durch die Annahme, durch den vielen Geschwistern, den neuen Geschwistern im Glauben. Aber jetzt musste sich ja auch das Leben und gerade das Essverhalten verändern. Wie war denn das?
Oh, das war nicht ganz einfach. Das war sehr schwierig. Ja, das Essverhalten, also ich hatte ja vorher, bevor das Essverhalten sich verändert hat, hatte ich eine Heilung. Und zwar, ich hatte wirklich, also erstens einmal konnte ich damals auch nicht beten, weil du sagst vorhin fürbittendes Gebet, ich konnte auch nicht beten. Was ich aber im Herz Jesu Stift wirklich gelernt habe, war, dass Gott von du auf zu, du auf du. Da war eine persönliche Bindung zu Gott. Also man hat persönlich mit ihm gesprochen. Ich konnte auch nicht beten, aber ich habe es geschehen lassen. Also ich war dankbar für das Gebet. Und mit der Zeit habe ich dann schon die Anbetung liebe gelernt, auch Rosenkranz zu beten, viel Lobpreis machen, weil eben auch im Lobpreis lösen sich ganz viele Fesseln im Herzen. Diese Erfahrung habe ich gemacht bis zum heutigen Tag. Und ich hatte damals auch eine Heilung.
Dass wir das einfach vielleicht auch für manche Hörer so erklären, weil wir singen ja Kirchenlieder, auch Kirchenlieder aus dem Gotteslob sind auch Lobpreislieder. Was ist das der Charakter, wie würdest du es beschreiben, vom Lobpreislied?
Also ich sage jetzt, für mich ist es so, die Lobpreislieder kann man mit den Kirchenbücherlieder gar nicht vergleichen. Lobpreislieder sind so, die kommen aus dem Herzen. Die kommen so, da ist so ein Feuer dabei, da ist so eine Freude dabei, so ein, also lebendig, die Lieder sind ganz lebendig.
Also
zum Beispiel,
ich lobe meinen Gott,
genau,
ganz im Herzen.
Ich lobe meinen Gott oder ich liebe dich, Herr, oder ja, oh Herr, du bist gut, ja. Es gibt so viele tolle Lieder, wo so Power habe, richtig Power habe die. Und das macht was mit dem, wenn man da so im Lobpreis ist, da merkt man, da falle wirklich Fesseln ab.
Und die Fesseln sind dann bei Ihnen durch dieses neue Liedgut, wie man das ja auch nennt, sind Fesseln gesprengt worden.
Ja, das kann ich schon so sagen. Also mich hat es sehr, sehr in das Herz-Jesus-Stift gezogen, ja.
Aber das Essen, das musste ja jetzt gelernt werden wieder.
Ja, das Essen konnte, aber erst nach dieser Heilung, also erst nach meiner Heilung hat sich das Essen verändert. Und zwar, ich hatte wirklich im Herz-Jesus-Stift, ich wollte in die Anbetung gehen und hatte auch einen Freund damals, der war damals Bruder, heute ist er Priester. Und die Schwester Bernadis hat mir erlaubt, im Herz-Jesus-Stift in der Krypta in die Anbetung zu gehen. Ich war ganz allein vor Jesus, also der Tabernakel war geöffnet und auf einmal kam dieser Bruder rein und wir haben uns beide so gefreut, dass er noch da war. Und er begann plötzlich von Heilung zu sprechen. Also er hatte Jesus ganz um Heilung gebetet. Er hat so mit Kraft, mit voller Macht hat er Jesus gebetet, dass er mich doch heilen möge. Und er hat immer zu mir gesagt, gib Jesus alles, gib ihm alles. Und was da wirklich geschehen ist, ich war körperlich, mein Kopf hat es nicht ausgehalten. Ich konnte dieses Allerheiligste fast nicht aushalten. Aber mein Körper war gelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht laufen. Ich wollte nur noch raus, aber es ging nicht.
Also dieses Gebet mit diesem Freund war vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, vor der Monstranz, wo wir glauben, dass Christus in Form des Brotes ja wirklich, also dass er leibhaftig anwesend ist.
Ja, er war da. Ich kann wirklich bezeugen, er war da. Und der Kampf ging zweieinhalb Stunden. Ich weiß die Zeit nicht mehr ganz genau. Es war schon sehr lange. Aber dieser Zustand der Lähmung hat mir gar keine Angst gemacht. Ich konnte wirklich nicht. Und auf einmal Wirklich, der hat so gebetet, dass ich Gott alles geben soll. Er ist wirklich, er steht vor mir. Und ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich weiß nur, es war so viel Wärme, so viel Liebe auf einmal. Ich kann es in Worten nicht beschreiben. Und ich habe auf einmal so, und ich habe, oh Jesus, habe ich gesagt, ich übergib dir jetzt mein ganzes Leben, ich gebe dir alles. Und auf einmal habe ich so schrecklich weinen müssen. Ich habe nur geweint. Es waren Tränen, Tränen über Tränen. Und er sagt zu mir, der Bruder Andreas sagt zu mir, du bist geheilt, Jesus hat dich geheilt. Ich habe nur geweint. Ich glaube, heute weiß ich, es waren Tränen der Befreiung, Tränen der... Ich bin zur Schwester, aber ich habe so, da haben wir Lobpreis gemacht, es war wie ein Feuer, wirklich wie ein Feuer. Ich bin zur Schwester Bernadis die Treppe hochgelaufen und habe gerufen, ich bin geheilt, Schwester Bernadis, ich bin geheilt. Und sie stand oben, ich sehe es noch wie heute und hat gesagt, ja Marion, ich weiß, du bist geheilt. Und das war mein Beginn zur Heilung. Es war, ich bin geheilt, aber diese Heilung begann mit ganz, ganz kleinen Schritten. Und dann, wie du so vorhin gesagt hast, dann hat das Essen beginnen müssen. Und das war noch einmal ein ganz schrecklicher Kampf. Es war wirklich ein schrecklicher Kampf. Ich wusste, Jesus hat mich geheilt und ich hatte keine Zweifel, dass ich geheilt war. Kein einziger Zweifel. Aber dieses Essen war für mich wie ein Feind. Es war wie ein Feind. Ich wusste, also mein Wille war da zum Essen, aber ich hatte solche Bauchschmerzen manchmal. Und das war so ein Kampf in mir, dieses Essen wieder zu spucken. Nach jedem Essen habe ich spazieren gehen müssen. Nach jedem Essen. Es war so anstrengend. Ich kann nur kleine Portionen essen. Also das ging nicht, dass ich von 0 auf 100. Und es war wirklich ein täglicher Kampf. Da gab es auch Niederlage in zwischendrin mal wieder. Aber ich wusste, nein, du stehst auf, du fallst und stehst wieder auf. Auch dieses Gefühl, dass ich dick bin, war auch nicht gleich weg. Das war auch da. Also dieses Gefühl war ganz oft da. Ich fühlte mich auch in dieser Zeit noch oft wie eine Leberwurst. Wirklich wie eine Leberwurst. Aber ich hatte sehr viele Gespräche mit Schwester Bernadis. Und was bei Schwester Bernadis wirklich war, ich konnte ihr mein ganzes Inneres zeigen. Sie kannte meinen ganzen Seelenzustand. Und das hat mich so beruhigt, weil ich gewusst habe, ich muss mich nicht mehr verbiegen. Ich darf sein, wie ich bin, mit all meinen Kämpfen, mit all meinen Schwächen. Und ich glaube, das hat mir auch zur Heilung geholfen, dass da ein Mensch war, der dich bedingungslos gesehen hat, wie du wirklich bist. Das dient auch zur Heilung, sich anschauen zu dürfen, wie man wirklich ist. Und gleichzeitig zu wissen, Gott liebt dich. Das war eigentlich der Schwester Bernadis immer ihr Ziel. Gott liebt dich. Du bist von ihm gewollt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und nach und nach hat dieser Kampf immer mehr weichen müssen. Ich muss sagen, ich muss trotz allem bis heute wachsam sein. Aber ich weiß, auch heute kommen manchmal noch so Gefühle, wo ich denke, ein bisschen dick. Aber heute kann ich ganz klar unterscheiden. Stopp, es ist nur ein Gefühl und kommt von außen, das hat mit dir nichts zu tun. Es kann eine Versuchung sein. Also das kann ich heute ganz arg deuten. Heute weiß ich, Gott sei Dank, mit umzugehen. Was ich auch nie machen werde darf, ich darf keine Diät machen, also keine Diät, um abzunehmen. Das wurde mir vom Arzt verboten, aber auch von priesterlich verboten. Was eigentlich bis zum heutigen Tag wirklich ganz arg schön ist, ist auch so, ich habe bis zum heutigen Tag immer einen Priester an meiner Seite. Und das habe ich auch der Schwester Bernadis zu verdanken. Sie hat mich immer einem Priester anempfohlen. Und da danke ich auch allen Priester, die mich begleitet haben, von Anfang an bis zum heutigen Tag. Mit ihnen kann ich wirklich sagen, sie machen mir auch immer wieder Mut aufzustehen. Ich kann immer sagen, ich falle 100-mal und 101-mal stehe ich wieder auf. Ja. Und was ich gelernt habe in dieser Zeit, dass es gar nicht wichtig ist, wie man aussieht. Ob man dick ist oder ob man dünn ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Man muss im Leben wirklich innerlich, man muss eine Zufriedenheit haben. Man muss wisse, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Jeder darf so sein, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen. Und das macht auch frei. Ich glaube, das hat zu meiner Heilung ganz viel dazu gedient, zu wissen, Ich darf so sein, wie ich bin. Ich muss nicht sein wie andere. Und auch diese Übersensibilität, ich habe darunter immer so gelitten, das übersensibel zu sein, Dinge zu spüren, die anderen nicht spüren und so empfindlich zu sein, verletzlich zu sein. Und ich hatte mal zur Schwester Bernadis gesagt, habe mich so bei Gott beklagt. Ich habe als mit Gott ganz schön gehadert, wirklich gehadert. Und habe dann so auch gesagt, warum hat er mich so gemacht? Warum bin ich so übersensibel? Ihre Antwort war, ganz viel Liebe war darin. Da hat sie gesagt, du Marion, er hat dich so, hat er dich erschaffen, genau so wollte er dich. Und heute kann ich sagen, ich bin dankbar für diese Übersensibilität, weil ich manchmal Dinge spüre bei anderen, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie traurig sind. Andere sehen das oft gar nicht. Oder ich habe ein Empfinden, und da kann ich Gott nur danken, da kann ich staunen, was für Talente er in uns gelegt hat. Ich konnte die alle damals gar nicht sehen. Und da kann ich dankbar sein. Ja, ich bin dankbar, wie Gott mich geschaffen hat. Auch wenn ich viele Fehler habe und viele. Mache auch sehr viel falsch im Leben und trotzdem weiß ich, du Gott, bei dir darf ich so sein und immer wieder neu umkehren zu dir.
Sagt Marion Mohr, magersüchtig war sie. Die Suchterkrankung wird immer da sein. Das Problem mit dem Essen, das achtsam zu sein. Sie war zum Tode geweiht, hat sich finden lassen von Gott. Er hat sie gefunden. Heute möchte sie uns mitnehmen auf ihrem Lebensweg und zeigen, dass für Gott einfach nichts unmöglich ist, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Und diese Aussichtslosigkeit, die spüren ja gerade besonders Angehörigen von Betroffenen, die ja sozusagen mit drinnen stecken in der Krankheit, in dem Hamsterrad, in dem Betroffene stecken, die unter einer Essstörung leiden. Jetzt in diesem Fall war es Magersucht, aber du hattest wohl auch Momente, wo du Bulimie hattest, wo du dann auch zu viel gegessen hast und dich dann das Essen wieder dich übergeben hast, dass es rauskommt aus dem Körper. Also diese, das kennst du auch. Vielleicht so zum Abschluss von deiner Lebensgeschichte doch noch etwas auch zu den Angehörigen. Noch ein Wort sozusagen an Betroffene selbst und noch ein Wort für Angehörige. Vielleicht erstmal Betroffene, die zuhören.
Also im Nachhinein weiß ich, dass Gott mich nie alleine gelassen hat. Ich war auch von Menschen, ich war nie alleine, selbst wenn das Gefühl da war. So viele Menschen und auch Gott selbst, er war immer an meiner Seite, nur ich konnte es nicht wahrnehmen. Die Wüste der Einsamkeit war wirklich nur Täuschung. Also Gott hat mich wirklich gesucht und gefunden. Ich kann nur sagen, Gott geht jedem Menschen hinterher wie der gute Hirte. Er sucht sein Schäflein und wenn er es gefunden hat, drückt er es liebevoll an sein Herz. Ich kann nur sagen, ich habe das erfahren und es ist bei jedem Menschen so. Vertraut euch einer Person an, zu der ihr Vertrauen habt. Habt Mut. Selbst wenn diese Person euch nicht verstehen kann, bittet sie für euch zu beten. Und vertraut vor allem Gott und Maria eure große Not an, weil Gott hört jedes Gebet, jedes Flehen. Und es gibt immer einen Weg der Heilung, trotz aussichtsloser Situationen. Also ich kann nur bezeugen, für Gott ist nichts unmöglich und auch keine Schuldzuweisung, in keiner Art und Weise Schuldzuweisung.
Das ist jetzt was ganz Wichtiges, weil gerade Menschen, die in Krisen stecken, egal um welche Thematik es sich handelt, die sagen immer wieder, und das ist ein bohrender Gedanke, mich versteht ja sowieso keiner, mich versteht niemand, mich versteht niemand. Und vom Menschlichen her muss man auch sagen, ja, wahrscheinlich ist das so, weil jede Seele ist einmalig, jedes Denken, jedes Fühlen, jede Geistseele. Aber das finde ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, auch wenn ich im Außen das Gefühl habe, Menschen verstehen mich nicht, trotzdem um das Gebet bitten, um die Heilung, dass die Nähe zu Gott hergestellt wird, weil Gott versteht, keine Scheu zu haben.
Ja, wenn man sich vorstellt, die Angehörige, die Mitmenschen, sie können es gar nicht verstehen, weil sie sehen eine Person, die dünn ist, wie soll eine Person, die ganz normal ist, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Körper, mit ihrem Geist, mit ihrer Seele, wie soll die verstehen, wenn da eine dünne Person ist, dass die sich dick fühlt? Das kann man gar nicht verstehen. Also da kann man kein Verständnis erwarten. Also es geht einfach nicht. Für die Angehörige möchte ich so sagen. Also es ist wirklich wichtig, wenn Sie so eine Person in Ihrem Umfeld haben, fangen Sie an, für diese Person zu beten. Und wenn Sie Freunde haben, die im Gebet sind, geben Sie diese Person wirklich ins Gebet. Das Verhalten, ja, dieser Person können Sie wirklich nicht nachvollziehen. Da brauchen Sie sich überhaupt nicht, man kann es nicht nachvollziehen. Aber gehe Sie in Liebe und Treue. Und auch mit großem Vertrauen an der Seite dieser Person, die so ausgehungert ist, ausgehungert nach Liebe und Anerkennung. Sie können den Mangel nicht füllen, das kann man einfach nicht. Das zu wissen ist auch sehr, sehr entlastend. Und Sätze wie du bist doch viel zu dünn, iss mal was, helfen wirklich nicht weiter. Sie helfen der magersüchtigen Person nicht, weil sie ganz andere Empfindungen hat. Aber bete sie mit großem Vertrauen zu Gott. Er allein kann die aussichtslosesten Situationen heilen. Vertrauen Sie und nehmen Sie diese Person ernst in ihren Sorgen. Und schenke sie ihr viel Zeit, Zuneigung und Hoffnung. Und auch da keine Schuldzuweisung.
Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten hatten wir Maria und Ralf auf Sendung. Auch bei Ihnen war das Essen ein Riesenthema, endlich frei vom Zwang zu essen. Wir haben gesagt, Ihre Droge war das Essen und Sie haben mit Hilfe der Overeaters Anonymous gelernt, Ihre Esssucht zu stoppen. Also bei Maria war es die Sucht zu essen, bei Ralf war es die Magersucht. Und auch das kann ein Weg sein. Eine Selbsthilfegruppe herauszukommen aus diesem Teufelskreislauf, also auf diesem Hamsterrad, weil Menschen, die selbst eine Essstörung haben, vielleicht so einen kleinen Zugang zur Seele auch finden und dass das mit ja ein Startschuss sein kann, auf einen Weg der Heilung zu kommen. Das war am 2. März, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview. Und Sie können es zeitunabhängig von unserer Homepage herunterladen auf horeb.org, endlich frei vom Zwang zu essen. Auch dieses Interview heute in unserer Reihe Lebenslinien Magersucht zum Tod geweiht, von Gott gesucht und gefunden, Marion Mohr, sie ist mein Gast. Wenn Sie auch Fragen dazu haben, meine Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Nummer, das ist die 08328 921 110. Gott hat Sie gesucht, Gott hat Sie gefunden. Ich spreche von Marion Mohr und so wie er ihr nachgegangen ist, wie er in ihrem Leben auf krummen Wegen gerade geschrieben hat, wie er sie vom Abgrund, wo sie stand, wie er sie hinweggezogen hat, auch mit Hilfe von lieben Menschen, so wird er auch sie, jeden Einzelnen, wegziehen, wenn wir es zulassen. Was waren denn noch Gedanken und Verhaltensweisen, was haben Sie denn noch erkannt, wo Sie sagen, das ist so ein typisches Denken von einem Menschen, der in einer Magersucht feststeckt?
Wenn man magersüchtig ist, dann ist es so, der Leib hungert, aber auch die Seele. Und das muss einem irgendwann, muss man sich das, oder sollte man da sich bewusst werden, dass die Seele damit hungert. Gott liebt mich, wie ich bin, mit allen Fehlern. Er hat immer Wege aus dem Dunkel ins Licht. Immer, immer. Bei ihm ist wirklich kein Ding unmöglich. Es ist einfach so wichtig, auch in der Magersucht, versuche sich selbst anzunehmen, wie man ist. Und nicht mit anderen vergleiche. Und auch nicht denke, ich habe keine Talente. Doch, jeder Mensch hat so viele Talente. Auch wenn ich sie jetzt nicht erkenne, aber ich habe die Talente. Man kann Gott immer bitten, Herr, zeig du mir, wo habe ich meine Talente? Und sich einfach wieder lieben lernen, das ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Sich bewusst machen, Gott kann heilen, er kann heilen und er kann formen. Ich brauche mich auch vor Gott nicht verbiegen, ich darf wirklich sein, wie ich bin. Gott hört mein Rufen, Gott hört wirklich. Ich habe mal zu Gott gesagt, du, ich möchte genäht sein in deinen Händen, form mich. Und ich kann nur bezeugen, er formt behutsam, aber so langsam, dass ich es annehmen kann. Gott geht meine Geschwindigkeit mit. Und ich kann nur sagen, glaubt wirklich, Jesus ist der gute Hirte. Ich kann nur sagen, er hat mich wirklich gesucht und gefunden. Er hat dieses Schäflein wirklich an sein Herz gedrückt. Und wahre Liebe fängt da an, wo es weh tut. Und Liebe hat mit Gefühl überhaupt nichts zu tun. Was ich auch ganz wichtig finde, ist so dieses Verzeihen. Immer wieder verzeihen. Auch wenn man glaubt, man kann es nicht, doch, und sich selber auch verzeihen, nicht hart mit sich umgehen, einfach sich mal auch mit dem Blick der Liebe anschauen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und wenn man zu ihm ruft, Gott hört, Gott hört.
Und sich entscheiden, oder? Ja. Die Entscheidung immer wieder treffen.
Und diese Gesundheit, wenn man gesund werden will, ja, wenn man krank ist und man hat aber den Wille, gesund zu sein, dann bekommt man die Kraft. Man bekommt wirklich die Kraft und man kann dann nur staunen, wie sich dann auf einmal Wege eröffnen. Die kann man vorher nicht sehen. Aber der Wille zum Essen und der Wille, gesund zu werden, fängt wirklich im Kopf an. Das hat mit dem Gefühl nichts zu tun, weil das Gefühl kommt viel später hinterher. Aber der Wille muss da sein. Das ist ganz wichtig. Uns vertraue, vertraue, Herr. Ich vertraue dir. Das ist auch eine ganz große Voraussetzung.
Dankeschön. Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben zu uns. Danke für Ihren Mut, uns zu erzählen, uns teilzuhaben an Ihrem Weg der vielen Entscheidungen. Die Entscheidung auch hin zum Leben, dass Sie leben wollen, gesund werden wollen. Und Sie haben dann, das haben wir noch gar nicht erzählt, Sie haben dann noch zwei weitere Kinder bekommen, nachdem Sie Schwester Bernades, die Sie durchs Leben geleitet hat, etliche Jahre, die Sie, eine geistliche Mutter, hat sie als Kind angenommen und Sie haben sich von ihr auch führen lassen. Sie haben sie damals, als der Weg mit Schwester Bernades anfing, gefragt, werde ich gesund? Und sie haben sie auch gefragt, bekomme ich noch ein Kind? Und Gott hat ihnen sogar zwei Kinder geschenkt. Und um die bangen wir auch gerade ein bisschen, weil die schreiben gerade Prüfungen.
Ja, die schreiben gerade Prüfungen, dürft sie ja alle mit einschließen. Und ich kann nur sagen, Gott hat meinem Mann und mir wunderbare Söhne geschenkt. Da kann ich nur staunen, wie Gott gewirkt hat, weil nach so langer Magersuchtzeit ist es ein Riesenwunder, überhaupt vier gesunde Kinder zu bekommen. Und euch möchte ich sagen, ich habe euch alle ganz arg lieb und ich möchte auch noch ganz vielen Menschen danken. Alle liebe Menschen, die auf meinem Lebensweg, angefangen bei meinem lieben Vater, meiner verstorbenen Mama, meine Kinder, mein Mann. Dann geht der ganze Dank auch an meine Geschwister und an ganz besonders auch an meine alle liebe Gebetsbrüder und Schwestern, die so treu sind. Danke für alle priesterliche Begleitungen. Danke auch dir, liebe Sabine, dass du mich eingeladen hast, was so staunenswert für mich ist. Ich danke euch allen, dass ihr mich so liebt, wie ich bin, dass ihr mich annimmt, wie ich bin. Also ich kann nur sagen, ich liebe euch alle und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr immer Geduld mit mir habt. Dass ihr versteht mich oft nicht, aber ihr lässt mich meinen Weg gehen. Da möchte ich euch einfach nur mal ganz arg Danke sagen.
Ich schließe mich dem Dank an. Danke, dass du da bist. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hier in der Hörerfamilie, wir sind füreinander da. Wir stehen einem Gebet. Auch Pfarrer Kocher hat viele CDs aufgenommen mit Heilungsgebeten, wo viele unserer Hörer uns auch schon gesagt haben, dass sie dadurch Heilung erfahren haben durch die Gebete, auch wenn sie durch einen Tonträger kommen. Aber dass das Wort Gottes dass die heilenden Worte Gottes transportiert werden durch uns Menschen. Wir sind eingeladen als Christen, Jesus ein Gesicht zu geben, ihm eine Stimme zu geben. Und danke, Marion, dass du allen magersüchtigen Menschen ein Gesicht und eine Stimme gegeben hast. Danke Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben eine Seelsorge-Telefonnummer eingerichtet. Wenn Sie in innerer Not sind, rufen Sie dort an. Es gibt die Möglichkeit zum Gespräch heute am Dienstag. Abends noch von 16 bis 17 Uhr sind erfahrene Seelsorger für Sie am Telefon, die gerne ein Ohr für Sie haben. Haben Sie Fragen zur Sendung, dann rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Die Rufnummer ist die 08328921110. Die Sendung kann natürlich zeitunabhängig heruntergeladen und angehört werden. Vielleicht haben Sie schon die relativ neue Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Dort gibt es den Podcast-Bereich Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Da werden Sie sie finden. Oder auf unserer Homepage horeb.org gehen Sie in die Mediathek. Jetzt auch am Donnerstag gibt es wieder eine Lebenshilfe. Sonja Theresia Hoffmann ist dann zu Gast. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin mit Zuversicht und Hoffnung, Vertrauen wagen, das ist ihr Thema. Vertrauen, das ist die Basis jeder Beziehung, so wie wir es auch eben von Frau Mohr gehört haben, ob privat wie beruflich. Doch wie gehen wir damit um, wenn wir enttäuscht wurden, wenn sich auch destruktive Gedankenmuster in unser Herz eingepflanzt haben? Können wir es nochmal wagen zu vertrauen? Und haben wir uns vielleicht grundsätzlich entschieden, ja, uns der Angst immer wieder zuzuwenden? Es geht auch um das Urvertrauen, also eine gute Ergänzung auch zu unserem Interview. Marion, nochmal danke, alles Gute für dich. Und damit verabschiedet sich von Ihnen, liebe Zuhörer, Ihre Sabine Böhler. Behüt Sie Gott, er ist immer bei Ihnen, er liebt Sie, so wie Sie sind, unendlich gewollt. Geliebt, verstanden von unserem guten Gott. Strecken wir uns alle immer wieder unerhörlich genau danach aus, nach dieser Liebe, von der wir immer mehr haben wollen.